Nico, abseits ist, wenn der Schiri pfeift.
Aber ey, Pillow, ich sag dir ganz deutlich, wir haben genügend Potenz für die Bundesliga.
Ja, was soll ich dir sagen? Dann spielen wir halt hinten dicht, vorne hilft der liebe Gott. Also.
Und weißt du, wann wir am besten spielen, Pillow? Wenn der Gegner nicht da ist.
Wichtig ist auf dem Platz, der Fußball-Podcast mit Nico Backspin und Onkel Pillow.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wichtig ist auf dem Platz. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir ist der oft kopierte, selten erreichte Pillard.
Einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Zuhörer, meine lieben Freunde und auch meine lieben, nur theoretisch begabten Co-Moderatoren in diesem Podcast. Hallo Nico.
Ja, genau, dankeschön. Macht meine insgesamt gute Laune nicht besonders besser. Ich bin ein bisschen angespannt, ich sag wie es ist. Ein bisschen genervt. Wahrscheinlich liegt es noch am Freitagsspiel von Wolfsburg gegen Bremen, das 5:3. Das hat mich schon ein bisschen genervt. Aber. Ja. Das ist ja alles Jammern auf hohem Niveau, wenn man mit Schalke-Fan zusammen einen Podcast macht. Darüber werden wir heute.
Weil da gibt ja durchaus noch schlimmere Situationen, in denen man sich befinden kann, ne?
Ja, genau. Da werden wir heute noch drüber reden, auf jeden Fall. Denn wichtig ist auf dem Platz, ist der Podcast, in dem euch gezeigt wird, was wirklich wichtig auf dem Platz ist.
Hast du das kurz einmal vorweg gefragt? Hast du das Spiel von Schalke gesehen?
Ja, also eine längere Zusammenfassung. Ich habe ein bisschen mal reingeguckt und sowas alles. Mhm. Aber mich natürlich auch ein bisschen damit beschäftigt. Weil ich
aber
auch
live nicht gesehen.
Nee. Okay. Aber bei den Kollegen von Rocket Beans auch noch drüber gesprochen habe. Und ich kann ja sehr schlau schnacken. Deswegen haben ein paar Informationen gereicht. Aber du wirst uns ja sicherlich noch ein bisschen was abholen. Obwohl wir hier in diesem Format, und das ist ja auch sehr wichtig für euch da draußen, wir wollen gar nicht so ultra konkret über Spielminute XY reden, sondern dieser Podcast ist dazu da, um euch zu zeigen, was wirklich wichtig ist auf und neben dem Platz. Und deshalb haben wir wie immer ein paar schöne Kategorien. Wir haben News der Woche, wir haben Typen der Woche. Wir werden natürlich über FIFA 21 reden, das Spiel, das unser wunderbarer Partner EA Sports herausgebracht hat und das mir, so viel kann ich schon spoilern, die erste Weekend League meines Lebens eingebracht hat, von der ich erzählen werde, was auch sehr lustig war. Und am Ende gibt es ein Fundstück, das übrigens auch ganz lustig ist, aber dazu später mehr. Fangen wir doch einfach mal an.
Also zu der Weekend League vielleicht nochmal kurz gesagt, ich habe ja da im Livestream hier und da mal zugeguckt und vielleicht auch den einen oder anderen Tipp per Sprachnachricht rübergeschickt. Mir ist bei meinem letzten Besuch in Hamburg, als wir eine Folge aufgenommen haben, schon aufgefallen, dass du dich unheimlich schnell ablenken lässt und unkonzentriert wirst, ja. Das hast du in dem Stream von der Weekend League nochmal, also habe ich selten gesehen, wie einer so, wie so ein Hans Kuck in die Luft spielt, läuft schon wieder der Nico Fummel da auf, was weiß ich, Lieferando.de rum, ob jetzt mit scharfe Soße oder Tzatziki der Döner und der Angriff läuft schon, ach, ich bin schon wieder da und ach, da wen habe ich hier noch auf der Bank und also Wahnsinn. Dafür, wie viel hast du geholt nochmal Siege?
Das erzählen wir gleich.
Okay. Dafür war das Ergebnis echt anständig, finde ich.
Die Pointe lassen wir noch ein bisschen offen. Aber ich würde sagen, wir steigen trotzdem ein. Wie machen wir es denn? Fangen wir mit der News der Woche an?
Ja, können wir gerne machen. Also ich habe.
Ja, guck mal, ich hab mir was mitgebracht, weil ich mir gedacht habe, du bist ja eh so gut gelaunt. Deswegen setze ich noch einen oben drauf und bringe
also, ich habe heute aber einen vergleichsweise echt guten Montag, ne? Also so schlimm ist heute gar nicht.
Ja, aber warum, ist die Frage. Hast du Fußball geguckt am Wochenende oder was?
Ja doch, aber das ist ja schon wieder 2 Tage her. Also.
Ah, okay. Ich habe auf jeden Fall jetzt News der Woche. Etwas, was dem, also A, du musst jetzt ein bisschen stark sein, denn es geht um die Nummer 1 im Westen. Und
also Schalke.
Ja, genau. Und dabei um dann aber wieder Schalke. Etwas, was ganz schön ist, die Fußballromantik ein bisschen mit Leben füllt.
Auf Schalke.
Borussia Dortmund hat den Fanvertreter Jan-Henrik Grusetski. Ich weiß nicht, ob die jemand was sagt.
Ich weiß auch nicht, wie man ihn ausspricht.
Ja, genau, aber das werden wir gleich noch aufmachen. Als Chefberater quasi von Watzke, dem Geschäftsführer von Borussia Dortmund, in der neu geschaffenen Abteilung Stabstelle Strategie und Kultur eingerichtet. Das klingt alles sehr formell, ist aber schon sehr interessant. Denn,
ja, absolut.
Grusetski, wie er auch immer heißt, ist ja aus der Ultrabewegung. Das heißt, er ist Fan die Hard, er war Fanvertreter, er war auch in der DFL Taskforce Zukunft Profifußball, wo es auch natürlich um die Fanbelange von seiner Seite aus ging. Und ich finde, das ist schon ein ganz beachtlicher Schritt, oder?
Ja, sehe ich ähnlich. Also grundsätzlich so höre ich jetzt tatsächlich zum ersten Mal von dem Typ in dem Atemzug von der Newsmeldung, dass er da jetzt eine Stabstelle und einen Berater, also dieser wichtigste Berater von Watzke, den würde ich jetzt mal in Anführungsstrichen setzen. Da laufen vielleicht noch ein, zwei andere Zahlenexperten und Scouting-Typen rum, die da eventuell in der Entscheidungsfindung für die sportliche Ausrichtung des Vereins deutlich wichtiger sind. Aber damit will ich ihm jetzt die Wichtigkeit seiner Stelle gar nicht absprechen. Ich finde den Schritt halt insofern krass, dass, als dass ich gerade gelernt habe, als ich, oder vorhin gelernt habe, als ich den Artikel mir mal ein bisschen durchgelesen habe, dass der Typ Gründungsmitglied, wenn ich es richtig gelesen habe, der Unities von Dortmund ist, und auch Mitglied der Desperados war. Und jetzt direkt vorneweg gesagt, natürlich kannst du ja nicht alle über einen Kamm scheren, und ich will jetzt auch keine Bilder von Fangruppierungen skizzieren, auch wenn sie nicht zu meinem Verein gehören, sondern eher sogar zum Feindesland, und da keine Stigmata bedienen. Aber mit Desperados und Unity, da hat auch schon mal gescheppert hier und da mal, also da rappelt das auch mal vereinzelt. Von daher finde ich das einen ziemlich krassen Schritt, diesen Schritt zu machen, weil im Artikel steht ja auch, dass Watz gesagt, du, das wird alle Nase lang zu Reibung kommen, so wie in der Vergangenheit auch schon, und das wird es auch in der Zukunft sein. Und genau das ist Sinn und Zweck dieser Stabsstelle, die zu schaffen. Ich meine, wie viel Gewicht sein Wort dann am Ende wirklich hat, das sei jetzt einfach mal dahingestellt, aber diesen Schritt allein erstmal zu machen, sich einen, also ich könnte mir vorstellen, dass andere Vereinsführungen den vielleicht als Quertreiber wahrnehmen würden und als Querulanten wahrnehmen würden. Könnte ich mir durchaus vorstellen, ohne da irgendwen was zu unterstellen. Den mit ins Boot zu holen und in Belange einzuziehen und auf die Stimme zu hören, finde ich einen sehr feinen Schritt im ersten Step. Das steht und fällt dann natürlich damit, wie viel Gehör du dann wirklich am Ende schenkst und, wie ich gerade schon gesagt habe, wie viel Gewicht das Wort von ihm wirklich dann hat. Aber den Schritt zu machen, ist im ersten Step ja erstmal schon ein guter Schritt in eine richtige Richtung. Ich weiß nicht, ob es in anderen Vereinen solche Stabstellen gibt. Also Schalke gibt es sie nicht, da bin ich mir ziemlich sicher. Durchaus ein Modell für die Zukunft, was ich mir in vielen Bundesliga-Vereinen vorstellen kann. Wie gesagt, muss halt gucken, dass er nicht zum Grüß-August verkommt, ne? Und natürlich wird es auch nicht zu 100% immer alle Fanbelange umsetzen können, aber ich glaube, so ein im, ich weiß nicht, ob er im Vorstand aufgehangen ist oder wo der da jetzt hierarchisch dann irgendwie steht in der Orga, aber ich finde den Schritt krass.
Der Typ ist ja auch, und das muss man mal klar machen, jetzt haben wir gesagt, aus der Ultra-Bewegung kommt der und Fanbeauftragter oder so, das ist ja kein Hans Kuck in die Luft, ne? Vom Beruf Journalist, hat Bücher geschrieben wie Treffpunkt Trinkhalle, Heimat BVB, also Die Hard, BVB-Fan, hat Geboren am Borsigplatz als Film mitgedreht. Ich weiß gar nicht, ob er ihn dann, ob das hauptberuflich sein Projekt war oder ob er dann nur Co-Autor war oder irgendwie sowas. Mhm. Hat als Spielervermittler Profis aus Lateinamerika rübergebracht, weil er in Buenos Aires zum Beispiel studiert hat, als Kommunikationsberater für eine Agentur in Hamburg gearbeitet. Also wenn du ihn auch siehst mit Hemdchen und Kragen und so, der macht schon eine gute Rolle auch auf irgendwelchen Podien. So, ne? Das ist jetzt nicht Hals-Tattoo Otto, der die dritte Halbzeit gewonnen hat.
Natürlich ist er salonfähig, also das ist ja vorausgesetzt, sie holen sich ja da nicht Money vom Kiosk ran, also das ist ja klar, aber trotzdem, also ich, ja, aber red du erst zu Ende,
ich glaube, ja. Nee, genau, weil ich finde auch schon, dass er damit aber auch bestimmt ein sehr schlaues, und so formuliere ich es mal, Bindeglied zwischen Faninteressen und Vereinsinteressen werden kann, was dann wieder eine sehr schlaue Wahl von Borussia Dortmund ist. Ohne jetzt zu viel über ihn zu wissen, der Name, der hat mir schon mal ein bisschen was gesagt, weil ich, wie gesagt, eben eher mehr aus diesem Journalistischen wahrgenommen habe. Und unter anderem er übrigens auch das Projekt Kein Zwanni für einen Steher gegen steigende Eintrittspreise mit initiiert hat. Ja. Der Typ ist halt einfach sehr, sehr gut vernetzt. Und wenn du dir so jemanden mit in den Stab holst, für den Bereich.
Kein Zwanni für einen Steher nicht zu verwechseln mit für einen Zwanni Steher wieder wegmachen. Ne? Das ist eine andere Branche.
Oh Gott.
Der war zu offensichtlich.
Ja. Okay, ja, das ist okay. Den kannst du mal. Das ist okay. Nach den paar hundert Kreisliga-Spielen, den darfst du auch reinmachen.
1400 sogar.
Ja, genau. Aber insgesamt also ein Typ, der mit Sicherheit ein sehr interessantes Bindeglied genau auf dieser Ebene sein kann, weil, und das ist der Punkt, Borussia Dortmund ja genau wie, keine Ahnung, Schalke 04, der HSV und auch selbst auch Werder Bremen oder sonst welche andere Vereine in der Bundesliga mit einer relativ großen Fanbase, wo dann mal mehr als 500 Leute zu Auswärtsspielen fahren, ja natürlich eine Verantwortung den Fans gegenüber hat, gerade in einer unvermeidbar immer mehr kommerzialisierten Fußballwelt. Mhm. Und insofern wird es spannend zu sehen, welche Rolle er da spielen wird. Ob er, wie du schon gesagt hast, häufig auch mal gegen Schienbein tritt oder so, dann kann das nur helfen. Also ich finde es einen sehr, sehr schlauen Move.
Ja, sehe ich ähnlich. Also der ist auf jeden Fall auch aus meiner Sicht medienwirksam und der sieht gut aus. Also die Gefahr ist schon da, dass, wie gesagt, da ein klassischer Grüß-August draus wird und der halt hier und da vor den Karren gespannt wird, wenn irgendwo Zoff ist oder so, und dann kommt der und tut so, als wäre eigentlich alles gut. Aber wenn seine Stimme wirklich Gehör kriegt, dann finde ich gut. Guter Schritt.
Ja. Überleg gerade, bei Schalke wäre das wahrscheinlich auch nicht so doof, vor allen Dingen in der heutigen Zeit, um ein bisschen Kommunikation zu machen, aber ist, glaube ich, derzeit.
Ja, wird die heutige, die Grundproblematik, die wir heute haben, nicht lösen, aber also wird jedem Verein gut stehen, meiner Meinung nach, im Profibereich. Absolut.
Ja, genau, definitiv. Finde ich sehr gut. Also ich mag das immer, wenn da zumindest die Brücke gebaut wird. Mal gucken, am Ende wird man bestimmte Entwicklungen im Profifußball nicht verhindern können. Die ja auch dazu führen, dass Fußball immer mehr um Geld geht. Und wenn es dafür Verbände gibt, die das noch besser beherrschen, dann sind es die großen FIFA und UEFA. Und die UEFA hat sich jetzt geäußert dazu, wie sie eine Europameisterschaft durchspielen will. Oder was hast du da als News mit in der Tasche gehabt?
Ja, ich habe die News mitgebracht. Ich habe in Erfahrung gebracht. Die Newsmeldung ging ja jetzt irgendwie, ich glaube, am Samstag oder Sonntag schon raus oder sogar Ende letzter Woche. Also die EM findet ja, so wie ich die Newsmeldung jetzt verstehe, definitiv auf jeden Fall schon mal statt im nächsten Sommer. Da bin ich aber auch vorher von ausgegangen, dass letztes Jahr die schnelle Absage kam, wo man noch nicht genau wusste, wie sich das ganze Thema jetzt entwickelt und ob uns wirklich ein Massensterben bevorsteht oder was auch immer. Als ich das dann alles so ein bisschen, ich will es nicht sagen, relativiert hatte, aber ne, jetzt im vergangenen Sommer gab es ja auch schon wieder deutlich mehr Möglichkeiten, sein Leben zu leben, als noch im März oder April. War mir relativ schnell klar und bewusst, dass wir dann nächstes Jahr im Sommer auch die Europameisterschaft spielen werden. Weil wir hier von der über alle Länder-Variante sprechen. Da war ich nur so ein bisschen skeptisch, ob der vielleicht nicht nochmal gekippt wird. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, so wie es jetzt aussieht, gibt es anscheinend 4 Szenarien, wie die EM mit Hinblick auf das Thema Zuschauer ausgetragen wird. Und was ich daran ein bisschen schwierig finde, ist, dass die Entscheidung dafür bereits im März nächsten Jahres getroffen werden soll. Ich meine, wahrscheinlich wirst du den Vorlauf brauchen, weil ist ja jetzt auch ein bisschen ein größeres Event, ist ja jetzt nicht eben mal eine Gartenparty machen am Wochenende. Da wirst du schon ein Stück weit einen Vorlauf brauchen. Allerdings,
obwohl, wenn du deinen komischen Bottich da aufstellst, da brauchst du auch ein bisschen Vorlauf für, ne, oder?
Ja, ach du, der ist einmal einkaufen, einmal einölen und dann läuft der Fischer mal, das ist gar kein Problem. Der komische Bottich ist übrigens ein Dutch Oven. Ich lade dich nach wie vor herzlich ein, komm vorbei, setz ein Töpfchen auf den Balkon mit ein paar Kohlen und wenn du einmal probiert hast, wirst du sagen, wow. Am nächsten Morgen, wenn du wach wirst und auf dem Klo musst, dann sagst du, oh, wow.
Ich werde auf jeden Fall das machen. Ich komme vorbei, ich nehme die Einladung an und dann werde ich halt zusehen, dass ich einfach die Woche vorher und die Woche hinterher so nichts essen muss.
So schlimm ist das. Also du isst ja nicht den ganzen Topf leer. Das ist ja ein Gericht für... Das sind aber deine Gedanken, Nico.
Ja, das tut so weh.
Wenn du einen großen Topf voll Essen siehst und dein erster Gedanke ist, oh, den esse ich alleine auf und das tut weh, dann passiert das in deinem Kopf, nicht in meinem Topf.
Ja, stimmt.
Aber
ja, genau. Das passiert in deinem Topf, nicht in meinem Kopf.
Aber zurück zum eigentlichen Thema. 4 Szenarien. Szenario 1, 100%, also volle Stadien, alle rein, gib ihm und gib kein Corona mehr. Meine persönliche Meinung eher unrealistisch.
Das wäre so eine Querdenker-EM, würde ich sagen.
Ja. Also wird nicht passieren, machen wir uns nichts vor. Nee. So schnell kann ja gar nicht, so schnell kann es ja gar nicht zurückimpfen, wie die da jetzt, ne? Also da geht ja nicht. Szenario 2, irgendwas, eine Auslastung von, also im Artikel stand 100-50%. Ich denke mal, das ist dann eher so gemeint, von 100 abwärts bis zu Minimum 50% ist Szenario 2. Szenario 3, 30% Fans und Szenario 4, Geisterspiele. Was natürlich, ja, für eine EM echt doof wäre, wenn gar keine Zuschauer wären. Generell für jedes Fußballspiel, aber ja, ist halt blöd. Was genau der Messgrad oder die Kennzahl oder die Absprunghöhe ist, woran dann im März festgelegt wird, mit welchem Szenario die EM durchgeführt wird, stand nicht dabei. Weißt du es? Nee, ne?
Nee, auch nicht. Ich bin ehrlicherweise der Meinung, dass die Fallzahlen entscheiden und damit die Prognosen entscheidend sein werden. Und deswegen ist der März als Termin auswählen auch nicht so doof, weil wir auch nach der ersten, mit dem Vorlauf und so, aber nach der ersten Pandemie ja auch so 2-3 Monate gebraucht haben, also nach der ersten Welle nach 2-3 Monate gebraucht haben, bis dann gesehen wurde, wo die Reise hingeht. Dieses Mal ist die Klappe ja im November gefallen. Das heißt, du hast 4 Monate Zeit bis dahin und hast dann eine Tendenz. Die aber, und das ist, da bin ich hundertprozentig bei dir, wahrscheinlich dazu führen wird, dass das eher 0-30% Zuschauer werden und nicht 50-100 oder sowas alles. Ja, ja. Das wirst du nicht ändern können. Es sei denn, es gibt, wie gesagt, diese Durchimpfung.
Ja, also
so,
wenn du.
Vielleicht so mit Hubschraubern, die das so über ganz Europa
Chemtrails verteilen oder
so. Ja, klar. Stimmt, die gibt's ja auch noch. Wie geht's eigentlich mit den Chemtrails gerade jetzt, wo so wenig geflogen
wird? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Habe ich mich nicht weiter mit beschäftigt mit den Chemtrails. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also ich habe hier auf jeden Fall noch kein Gesicht, sagen
wir mal. Wir driften hier ab gerade.
Ja, aber also warum, jetzt hast du gesagt, du findest den Moment eigentlich gut. Ich finde den totalen Schwachsinn. Ich bin aber der Meinung, dass er wahrscheinlich alternativlos ist, weil du den Vorlauf brauchst. So, Punkt. Ich finde, wenn wir eins letztes Jahr, oder nee, ist ja immer noch dieses Jahr, aber dieses Jahr gelernt haben, dann ist es, dass mit zunehmenden Temperaturen und wärmere Klimabedingungen Fallzahlen steigen, weil der Coronavirus, so wie jeder andere Virus, dann wohl auch sich schwerer tut, irgendwie anzudocken. Aus welchem Grund auch immer, ich bin kein Virologe oder was auch immer. Auch wenn ich mich zu Beginn des Themas so sehr damit beschäftigt hatte, dass man meinen könnte, ich will einer werden. Glaube ich halt einfach, dass die Fallzahlen oder woran auch immer, aber man wird es ja, wie du schon sagst, ja wahrscheinlich daran festmachen, im März nicht groß unterschiedlich sein werden von denen, wo wir jetzt gerade reden, weil so viel wärmer ist im März noch nicht. So, dann wird im März eine Entscheidung getroffen und dann wird man im Juni feststellen, dass das Szenario, von dem wir im Juni, wenn die EM wirklich läuft, sprechen, ein ganz anderes ist als das, was im März noch vorgeherrscht hat. Von daher, wie du machst, machst du das aber auch verkehrt und unter den Umständen, wenn das im März entschieden wird, gehe ich auch davon aus, dass wir von der 0 Zuschauer bis 30% Variante reden werden. Aber auch die 30% sehe ich schon als eher optimistisch an, weil das ist ja nicht nur das Stadion, das geht ja dann auch wieder mit Reisen umher und Flugverkehr und Flugzeuge und erste Fluggesellschaften sagen, nee, wenn du nicht geimpft bist, darfst du nicht mehr fliegen, habe ich letztens munkeln gehört. Lange Rede, kurzer Sinn, schwieriges Thema, wart von Tag 1, wird es immer bleiben. Und wenn das so ist, dann ist das so. Ich würde mich natürlich über jedes Fußballspiel mit so viel wie möglich Zuschauern freuen, aber wenn das halt nicht geht, dann geht das halt nicht. Und ja, so wird das aussehen nächstes Jahr.
Ja, definitiv. Da bin ich ehrlicherweise auch so ein bisschen bei dir. Ich frage mich auch die ganze Zeit, wie das dann so wird, wenn wir eine Europameisterschaft quasi ohne Publikum hätten. Das hat sich ja schon bei der Champions League komisch angefühlt und die ganze Nations League stirbt ja, glaube ich, auch deshalb, weil halt auch ohne Zuschauer es sich noch mal schlimmer anfühlt. Ich weiß nicht, ob das bei Europameisterschaft...
Ja, hat sich auch vorher schon schlimmer angefühlt.
Ja, aber ich weiß halt nicht, ob das bei Europameisterschaft Gruppenspielen dann besser wird.
Also. Ja. Nein, natürlich nicht. Also du kriegst, also ist ja kein Champions League, Nations League oder EM-Problem, das ist ein Fußballproblem. Zum Fußball gehört ein volles Stadion dazu, gehört Laut dazu, gehört Emotionen dazu, gehört auch in Maßen Pöbelei dazu, in Maßen Alkoholkonsum, wenn ich das mal so sagen darf, wer möchte. All das haben wir gerade nicht und ja, je mehr ich darüber auch rede und darüber nachdenke, desto mehr frustriert mich das, deswegen versuche ich das so gut es geht auszublenden. Aber was soll ich dir sagen, es ist wie es ist, vielleicht ja ein Jahr später bei WM, da könnten Sachen ja schon wieder ganz, ganz anders aussehen.
Wir warten auf das, was kommt, wir werden sicherlich im März dann berichten, wie das Ganze stattgefunden hat. Ich muss übrigens sagen, ich wollte mir eine Brücke bauen. Nee, kriege ich nicht hin. Komm, scheiß drauf. FIFA. News. Was hast du?
Ja, Zlatan ist not amused. Zlatan hat ein Veto einzulegen, habe ich gelesen.
Ja, genau. Gehört zu den Spielern, die man irgendwie gerne bei FIFA spielt und nimmt, obwohl er von den Skills mittlerweile halt wirklich nicht mehr der Beste ist und trotzdem macht Spaß.
Spielt keiner mehr.
Ich finde aber trotzdem, ja, nicht bin ich vielleicht unter dem Team, aber es macht trotzdem irgendwie immer Spaß, mit Zlatan dann die Hürde zu machen.
Ja, also mittlerweile ist er in einem Alter angekommen, wo, ich will jetzt nicht über wie berechtigt oder unberechtigt seine Stats dieses oder letztes Jahr oder so in FIFA waren oder sind, in Frage stellen und diskutieren, da wird jeder seine eigene Meinung haben, aber wenn du zum Beispiel in der Weekend League gut abschneiden willst im Rahmen deiner Möglichkeiten, dann wirst du die letzten 2 oder 3 Jahre nicht mehr Zlatan im Sturm gehabt haben. Was EA aber regelmäßig macht jedes Jahr, weil ist halt Zlatan und ist auch berechtigt so, die bringen jedes Jahr so eine Flashback-SBC von dem raus, wo halt der hat dann halt nochmal eine upgegradete Karte kriegt, zum Beispiel, was weiß ich, feiere, dann steht da feiere mit uns, Zlatans, was weiß ich, Hattrick im Auswärtsspiel gegen Süderbrarup und dann hat er auf einmal eine Karte, wieder so eine Special-Karte, die dann wieder jeder spielen will und dann holt die sich auch jeder und das ist auch cool so. Aber kommen wir zum eigentlichen Thema. Zlatan ist der Meinung, warte mal, EA, und das fällt ihm aus meiner Sicht relativ früh ein.
Ja, habe ich mir auch gedacht.
Erst hatte ich gedacht, das hat damit zu tun, dass er dieses Jahr nur noch 83 geratet ist, aber ich glaube, der Wind weht woanders her, da kommen wir gleich zu. Da hat der gute Zlatan sich gedacht, warte mal, EA, ihr macht das ja jetzt schon hier seit Jahren, bin ich da bei euch im Spiel und mit meinem Namen und mein Gesicht und auch meine Haare und meine Nase und allem, was dazugehört, aber da habt ihr von mir gar keine Lizenz geholt, ihr habt ja gar nicht gefragt, ob ihr das dürft. So, und dann hat er sich auch ein bisschen schlau gemacht und Gareth Bale ist meines Erachtens, so wie ich da mitgekriegt habe, auch direkt mit auf den Zug aufgesprungen mit dem Hashtag Time to Investigate. Ja. Finde ich ehrlich gesagt klasse. Und dann hat man sich da schlau gemacht im Hause Ibrahimovic und Bale und hat festgestellt, dass EA ja und ja, das ist jetzt das Wissen, was ich von außen habe, aber also ich wusste auch schon vorher, dass die Vergabe von Lizenzen und Player-Likenesses, wie es im Disclaimer von EA immer heißt, über die Gewerkschaft FIFPro stattfindet und da verlizenziert wird. Aber der Zlatan sagt, wer ist FIFPro? Okay, ich weiß noch nie mit dem Urlaub, die haben auch nicht mit mir gesprochen. So, da müssen wir jetzt mal gucken. Und jetzt hat er tatsächlich, und das hat er auch in 48 Stunden so eine krasse Dynamik angenommen, dass der jetzt, natürlich hat er im ersten Step sofort Mino Raiola eingeschaltet, ja, weil den macht ja Sinn, den aus der Kiste zu holen, wenn nochmal um einen Euro extra geht. Und Mino Raiola hat auch direkt gesagt, oh, time to investigate. Und jetzt hat er wohl innerhalb kürzester Zeit 300 Spieler, die Namen sind mir nicht bekannt, ich weiß auch nicht, ob die bisher schon genannt wurden, aber 300 Profispieler auffindig gemacht, die das genauso sehen wie er, die da nie irgendwie ihre Zustimmung für irgendwas gegeben haben und jetzt da anscheinend rechtliche Schritte einleiten wollen und Klage erheben wollen. Kurz vielleicht zum Hintergrund, woher kommt der? Aus meiner Sicht zumindest. Hatte ich erst gedacht, oh, da ist einer angepisst, weil er nur noch Tempo 45 hat und 83 geratete Karte. Aber nein, aufmerksame Verfolger von FIFA haben festgestellt, oder aufmerksame Follower, nicht Verfolger. Verfolger sind die, wenn du die Bank klar machst und die Polizei ist hinter dir. Aufmerksame Follower von FIFA haben sicherlich mitbekommen, dass David Beckham vor, ich glaube, 2 Wochen oder so seine Lizenz gegeben hat, sodass David Beckham ab Dezember irgendwann, ich glaube ab 15.12., wenn ich mich nicht täusche, Teil von FIFA Ultimate Team sein wird. Dann wirst du ihn als eine sogenannte Icon-Karte bekommen in 3 verschiedenen Varianten, wie immer zu Beginn der Karriere, Höhepunkt der Karriere und Ende der Karriere. Das war er vorher nicht und das haben die dann, denke ich mal, würde ich jetzt einfach mal behaupten, da er ja kein Mitglied eines Vereins mehr ist, wo er irgendwie seine Rechte an sowas mit Unterschrift im Vertrag direkt hätte abtreten können, sondern ja mittlerweile eine Privatperson oder ein privater Geschäftsmann ist, werden die da in dem Fall, denke ich mal, schon mit ihm selbst verhandelt haben und nicht mit irgendeiner Gewerkschaft, wo die Rechte liegen. Und dafür hat er anscheinend schlanke 45 oder 46 Millionen in the Tash bekommen, kleines Köfferchen, um das Ganze zu versüßen. Ich persönlich finde die Summe irrsinnig. Also dafür einen ehemaligen Spieler in ein Videospiel zu holen, 45, 46 Millionen, ist absoluter Wahnsinn, oder?
Da gab es aber auch gleich ein Dementi von EA, dass die Zahlen absoluter Quatsch sein sollen. Laut offiziellem Statement, mit anderen Worten formuliert, aber so, ey Leute, die Zahlen sind Quatsch. Stimmt nicht, okay. Aber stimmt, dass er gedings ist. Muss man halt mal abwarten. Wir werden keine Verträge sehen können, aber zumindest das Gefühl dafür, dass, und das ist ja der Kernpunkt, aber da wurde auf jeden Fall ein Euro verschickt und das sorgt dafür, dass Zlatan sich denkt, ey, Moment, wieso geht er in die Richtung und nicht zu mir?
Ja, okay, also gut, spricht für EA, wurde eine Gegendarstellungszahl genannt?
Nee.
Ja, ist ja okay, hätte ich auch nicht gemacht. Gut, also wenn es dann tatsächlich nicht so ist, dann spricht das für EA 46 Millionen, das hat er bei Manchester United in 3 Jahren nicht verdient, zu Recht auch, also für mich ist David Beckham immer noch so ein bisschen einer der überbewertetsten Spieler aller Zeiten, aber gut, das ist ja meine persönliche Meinung. Lange Rede, kurzer Sinn, da sind, wie du gerade schon gesagt hast, 1-2 Euro haben den Besitzer gewechselt von EA Sports in Richtung David Beckham und da hat der Zlatan und der Mino Raiola sich gedacht, so, warte mal, meine lieben Freunde. So, und ich, um das vielleicht zu Ende zu bringen, ich glaube, dass EA Sports grundsätzlich ein Rieseninteresse dran haben würde, dass, wenn Zlatan mal seine Karriere beendet, ihn möglichst schnell als ein Icon in FIFA Ultimate Team reinzuholen. Da bin ich mir 100% sicher, weil wären sie auch doof, wenn sie nicht machen würden. Und dann wird sicherlich auch eine Verhandlung mit ihm persönlich stattfinden, so ist aus meiner Laiensicht, weil er dann kein Verein mehr ist und in keinem Verein mehr ist, wo er seine Rechte irgendwo abgetreten hat. Und dann kann er sich da sicherlich auch den ein oder anderen Euro nochmal auf den Zahn tun, aber lange Rede, kurzer Sinn, also für jetzt im Moment ist es ja totaler Quatsch. Also wir reden ja hier von einem Videospiel, was in den letzten, weiß ich gar nicht, 15, 20 Jahren eines seiner Hauptalleinstellungsmerkmale hat und indem sie die ganzen Lizenzen besitzen von allen großen Vereinen, allen großen Spielern und so weiter und so fort. Also die haben die ja nicht auf dem Flohmarkt geholt, die wissen ja, was sie machen. Ne? Also da nehmen die auch Geld für in die Hand. Also,
ja, definitiv.
Ja, also meines Erachtens ist der zwar, wenn er von Zlatan kommt, ist er immer lustig und das verfolge ich dann auch immer und den Hashtag Time to Investigate fand ich echt schon sehr stark, aber unterm Strich ist das für mich totaler Quatsch und
ja,
da wird nichts bei rumkommen.
Manager Raiola hat ja auch, oder Berater Raiola hat ja auch noch gesprochen von 300 Klagen, die da kommen werden. Von ganz vielen
anderen. Von 300 Spielern, ja.
Ja, genau. Insofern wird das lustig zu sehen, was die Zukunft da bringt. Auch wir werden das als Thema hier sicherlich haben. Ich selber bin jetzt quasi in den Anfängen von dem, was FIFA quasi wirklich ausmacht und hab.
Haben wir ein Statement dazu? Von EA-Seite? Weil es dieses Statements von Zlatan, die haben wir ja jetzt schon mehrfach besprochen. Vielleicht auch nochmal die Gegenseite, das würde ich auch nochmal kurz darstellen, um die Neutralität zu wahren.
Also das Statement ist halt elend lang und natürlich werden sie da versuchen, auch klar zu machen, ihre juristischen Punkte anbringen etc. pp. Im Kern heißt es aber ja eigentlich nichts anderes als, ey, mal ganz kurz klar machen, was du ja auch schon formuliert hast. Wir haben Verträge, die geben uns die Rechte, die Spieler zu benutzen, die Ligen, die Teams, das dürfen wir alles, das ist zusammen mit der FIFA Pro alles geklärt, um sicherzustellen, dass die Spieler möglichst einbeziehen können etc. pp. Die Rechte von Ibrahimovic werden in diesem Fall halt von seinem Verein AC Mailand gewährt. Das auch ist rechtlich gegeben. Dazu gibt es ja natürlich in Italien auch die Sonderregelung, dass mit Juventus und AS Rom zwei Teams exklusive Rechte an den FIFA-Konkurrenten Pro Evolution Soccer gegeben haben. Das heißt, vielleicht hat auch irgendwo jemand managerseitig in Italien mit jemandem gesprochen und sich gedacht, ey, aber da ist doch das, darum gilt das vielleicht auch zu uns. So oder so muss man sich aber klar machen, Ibrahimovic ist seit 2001, wie du schon gesagt hast, Teil des Spiels. Und wenn ihm 2020 jetzt einfach mal auffällt, dass es irgendwie doch vielleicht für ihn seiner Meinung nach ein Rechteproblem gibt, dann hätte er das vorher klären müssen. Aber, und das ist das, was Raiola auch noch im Zusammenhang dann gesagt hat, es geht hier gar nicht um gegen EA, denn das stimmt ja, sagt ja auch EA, wir haben ja einfach Verträge, es ist alles geregelt. Ich glaube, das ist eher ein Systemthema, das die da quasi aufmachen. Und das kann schon spannend werden, was das in der Zukunft bedeutet, wenn dann auch noch einzelne Spieler anfangen, ihre Verträge zu verhandeln. Was dann wiederum auch bedeuten würde, dass die Vereine nicht mehr die kompletten Spielerrechte mit einkaufen würden, was dann wiederum bedeutet, dass sich auch die Preise für die Spieler in der Vermarktung wahrscheinlich verändern werden, bin ich mir ziemlich sicher. Also da stößt du gerade an einer Stelle ein ganzes System, schubst das so ein kleines bisschen. Ich weiß auch gar nicht, ob sich, bestimmt ist er das, aber Raiola ist ein Fuchs, aber ob die sich über die Tragweite bewusst sind, weil das ist ein bisschen, also wenn die das richtig kippen würden, dann ist es so ein bisschen Bossmann-Urteil-mäßig. Und jetzt komme ich als ganz privater Fan und das ist dann auch nochmal ein bisschen meine Brücke zu meiner FIFA-News. Wenn die dann irgendwie dafür sorgen, dass dann immer weniger Lizenzen in so einem Spiel vorhanden sind, dann werde ich auch sauer. Dann habe ich auch noch weniger Motivation. So hat es jetzt ja überhaupt das erste Mal dazu gereicht, dass ich nach, und ich spiele echt FIFA seit 1900, erste Folge, 94, dass ich meine erste Weekend League gespielt habe.
Ja?
Stille.
Im Stream. Stille. Im Streams.
Zweimal sechs Stunden, ich habe live gestreamt, ja. Ich habe sie komplett durchgespielt. Übrigens total lustig, so Agenturfreunde kennst du auch, wie Simon. Agentur ist nicht so wichtig, aber ihn kennst du auch. Ist ja auch ein ganz guter Zocker. Der hat mich quasi mehrfach gefragt, wer dann für mich weitergespielt hat, weil er nicht glauben konnte, dass ich tatsächlich, und jetzt kommt es, 16 Siege in der Weekend League geholt habe. Und?
Ja, das ist echt krass, ne? Also das gibt, ich ohne das jetzt böse zu meinen, aber das gibt dein Skill eigentlich gar nicht her. Also du, ich kann mir das nur erklären, indem du ein sehr vorteilhaftes Matchmaking vielleicht gemacht hast, weil du zum ersten Mal dabei warst. Ich will jetzt die Leistung nicht abschreien, das ist gut. Also 16, ich hättest du weißt du, 14 ist Gold 3, ne? Ja. Hättest du die 14 gehabt, hätte ich sofort gesagt, alles klar. Da war ich mir aber nicht so 100% sicher, ob das was wird. Aber ja, also Chapeau, Hut ab.
Und? Du hast
wie hat Shindy gesagt? Mashallah, mach nochmal.
Mashallah, mach nochmal, genau. Werde ich auch. Ja, wenn ihr das Ganze hier hört jetzt, wenn es frisch rausgekommen ist, ich werde am nächsten Wochenende nochmal wieder die komplette Weekend streamen. Habe ich mir vorgenommen. Werde ich noch einmal wieder durchziehen. Zwei Nächte wieder und Vollgas und so. Aber
ich weiß noch, wie du, wann war das denn? Letzte Woche, ne? Nicht jetzt, das Wochenende, das davor, ne?
Ja, genau.
Ja, genau. Und ich so, Nico, du musst regelmäßig zocken. Du so, nee, das ist mit Zeit kacke und ich muss ja am Wochenende auch mal ein bisschen Zeit mit Familie verbringen. Ich mach das so um Weihnachten rum oder so. Da stelle ich mir nochmal ein, zwei Abende weg und jetzt so zwei Wochen später, der so, hey, ich muss wieder zocken. Haben die Packs geschmeckt, ne? Hat die Belohnung geschmeckt, die Donnerstags kam, ne?
Ja, genau. Ich habe noch gar nicht gesehen, ob da überhaupt irgendwas gekommen ist, aber ich habe irgendwie Bock drauf gekriegt, weil ich halt genau auch jetzt testen will, woran es denn gelegen hat, dass ich 16 geholt habe. Weil, ehrlicherweise, genau wie du es gesagt hast, ich schon ganz schön desorientiert manchmal war aufgrund von Ablenkungsproblematiken.
Ja, voll.
Zwei mehr wäre nicht unwahrscheinlich gewesen in den Matchups, ja, gut, die ich hatte.
Das ist immer so. Das ist immer so.
Das ist mir schon klar, aber wir reden nicht davon, jemand sitzt alleine vor seiner Konsole, sondern ich sitze hier zwischen 5 Bildschirmen und gucke auf 5 gleichzeitig. Das heißt, die 2 hätte ich mir noch geholt. Ich rede ja nicht von 3 oder 4, wo das quasi diese ganzen Spiele so gelaufen sind.
Wie gesagt, mach nochmal.
Genau, und jetzt habe ich aber noch mehr Druck quasi, weil ich ja letztes Mal gedacht habe, ich schaffe vielleicht gerade mal so 10 und jetzt habe ich so viele gemacht. Das kann nur noch peinlich werden, weil besser werde ich nicht mehr, definitiv.
Ach, Quatsch, das ist Wicked League, das ist keine Schande. Also wenn ihr jetzt so nächstes Mal mit 10 rausgehst, okay, dann wäre Blamage. Aber also ab 14, ob dann jetzt 14, 15 oder 16, ist egal, dann zählt es wieder 17 und das werden wieder 14 werden. Da bin ich mir jetzt ich habe ja auch ein paar Spiele geguckt, bin ich mir jetzt eigentlich sicher, dass das für die 14 eigentlich konstant reichen sollte, auch wenn du jedes Wochenende spielen solltest.
Aber weißt du, eine andere Sache, Digga, ne? Und das ist mal ein Dankeschön an dich. A, schon so ein bisschen dein Coaching, B, auch das Team, das du mir zusammengestellt hast und damit dann auch ein bisschen der Virus, den du gesetzt hast, haben dazu geführt, dass ich schlichtweg mein Spiel auch verändert habe. Ich habe so Kleinigkeiten wie, ich habe schon vorher mal versucht, die Innenverteidiger nicht zu benutzen und auf die Sechser zu gehen. Wichtigste
ja,
Regel. Hat halt aber nicht geklappt, weil ich die Sechser immer nicht anwählen konnte. Jetzt habe ich auch noch eine Technik wieder rausgefunden über den rechten Stick, dass ich jetzt auch die Sechser anwähle. Ich habe in der Taktik noch ein bisschen was verändert, was noch mehr auf mein Spiel passt, sodass es mittlerweile unangenehmer wird. Und ich habe mit FIFA 21 auch noch eine Scharte ausgemerzt, die ich in der Vergangenheit immer hatte, dass ich halt viel zu wenig Torchancen erspielt habe, weil, und das fällt mir jetzt mal anderen auf, ich früher vielleicht gar nicht genau, also verstehst du, so Matchplan offensiv hatte, dass ich nicht genau wusste, wie ich eigentlich ein Tor schießen will. Und ja, jetzt, ja, mittlerweile weiß ich es ganz genau. Und das ist auch noch ein Unterschied zu unseren Spielen, die wir gemacht haben. Also ich glaube nach wie vor, ich würde jetzt immer noch gegen dich verlieren, also keine Witze mehr, ja, du bist besser und so. Aber ich habe das Gefühl, ich werde echt noch durch die Weekend League besser gerade.
Ja, natürlich, safe. Also das hätte ich dir vorher sagen können. Also das ist schon, auch wenn wir hier nur von einem, in Anführungsstrichen, nur von einem Videospiel reden, das ist der internationale Maßstab, ne? Da, wenn du die 30 Spiele gemacht hast am Wochenende, dann weißt du, wo du stehst. Und ja, mir war auch aufgefallen, das hatte ich dir ja direkt am Anfang, als ich das erste Spiel gesehen habe, die erste Sprachnachricht, die ich dir geschickt habe, war Finger weg von den Innenverteidiger, nur wenn richtig brennt. Zum einen und zum zweiten spielt man nicht jeden Ball nach vorne. Muss nicht jeder, wie in der E-Jugend, jeder Ball nach vorne gekloppt werden. So, du kannst auch mal querlegen oder auch mal zurück und ein Spiel langsam aufbauen. Ja, das hast du ganz gut umgesetzt und dann schauen wir mal nächste Wochenende, was geht. Da werde ich zwar auch wieder spielen jetzt zum ersten Mal seit 3 Wochen und deswegen werde ich nicht so viel zugucken können bei dir, aber wenn mal eine Minute Zeit ist, guck ich mal rein.
Ja, ich werde auf jeden Fall den Coach brauchen, damit er ein bisschen auf mich einwirkt hier.
Wie krass das wäre, wenn wir auf einmal eine Weekly gegeneinander spielen würden. Ne? Das wäre so krass. Ich würde so eskalieren, Digga.
Ja, aber dann würde ich dich ja sofort anrufen und dann live gehen. Ja. Das wäre auf jeden Fall sehr lustig. Aber nichtsdestotrotz, auch da hat mich wieder das FIFA ein bisschen mehr gepackt. Ich muss auch sagen, FIFA 21 ist für mich bisher, also und das wird von Jahr zu Jahr irgendwie besser im Moment. Für mich ist das beste FIFA für mich und meinen Fußball bisher. Also ich bin total begeistert davon. Ich habe sehr, sehr viel Freude daran. Wirklich. Downer gleich hinterher. Typ der Woche. Und da gibt es natürlich, also es gibt eigentlich nur einen Namen, den man da wählen kann.
Ja, die Hand Gottes, ne?
Mhm. Ja. Ich hab direkt getwittert, jetzt hat er seine Hand wieder.
Ja. Ich habe ein ganz normal ein Bild von ihm in die Insta-Story gepostet und wollte noch draufschreiben, die Hand Gottes kehrt heim, aber dann war mir der doch zu viel, bisschen zu viel Pathos, ein bisschen zu schleimig. Und dann mache ich am ich glaube, noch am selben Abend den Fernseher an und da wird irgendwo oder am Tag darauf eine Schweigeminute irgendwo eingelegt und da meinte der Reporter dann auch, die Hand Gottes kehrt heim und da hatte ich dann nochmal die Bestätigung für meine überragende Moderationsskills. Ja. aber ja, nein, also zurück zum eigentlichen Thema, ja, vor mit 60 Jahren ist halt hart, ne? Ist halt sehr, sehr hart. Ich kann mir das gar nicht ausmalen, was das für die Menschen in Buenos Aires, in Argentinien so bedeutet. Also da ist ja vielleicht nochmal eine andere Emotionalität zu ihren Helden und Idolen als hier bei uns in Deutschland. Mag ich mir gar nicht ausmalen, ja. Ist immer doof, wenn du dann sagen musst, ja gut, hat er ja auch einige für getan, dass das mit 60 Jahren dann schon zu Ende geht. Wobei jetzt, ne, also weiß ja nicht, ob das dann am Ende wirklich daran lag, aber sagen wir mal so, also wenn du dir jahrelang die Birne zusäufst und guckst, dann wird das für die Gesundheit nicht förderlich sein, so viel weiß selbst ich. Und ja, aber das soll seinem sportlichen Denkmal gar keine Risse oder gar keinen schlechten Schatten drauf werfen. Also einer der besten Fußballer aller Zeiten. Mich würde ja immer mal interessieren, wenn du so einen ins heutige Fußballspiel reingeworfen hättest, ne? Weil damals, das war ja dann schon nochmal ein anderes Tempo, eine andere Intensität als heute. Oder heute ist eine andere Intensität, sagen wir mal so. Wäre immer interessant so gewesen, wie die sich heute schlagen. Aber ich glaube, da gibt einige, bei denen ich gesagt hätte, ey, wenn du die heute reinpackst, dann ist das vielleicht ein durchschnittlicher Bundesligaspieler. Bei Diego Maradona glaube ich, dass das nicht der Fall wäre. Ich glaube, der hätte auch in der heutigen Zeit so sehr rasiert. Und ja, schade, schade, schade. Ich meine, geht immer mal zu Ende für alle, aber mit 60 Jahren ist natürlich
ein bisschen früh. Definitiv ein Tick zu früh. Ich fand ganz ergreifend eigentlich, wie dann natürlich auch ganz die ganze Fußballwelt Abschied genommen hat. Und da gab es so lustige oder starke Videos auf der einen Seite zu sehen. Natürlich, wenn Messi sein Tor macht und dann das Trikot, ich glaube, es war von Neville Old Boys, mit rausholt, das Original-Trikot von Maradona und es unter seinem Trikot getragen hat und damit ihm huldigt. Aber zum Beispiel, ich weiß nicht, wer es war, aber beim Warmmachen bei Ajax Amsterdam lief Opus, Life is Life. Und daraufhin haben dann die Spieler, ich weiß gar nicht, welche waren so, der eine Spieler hat quasi Maradona nachempfunden. Es gibt nämlich so ein legendäres Video von Maradona beim SSC Neapel, beim Warmmachen, bei einem Spiel, wo auch Opus, Life is Life lief, wo er so getanzt hat, quasi die ganze Zeit mit den Füßen immer so rum, damit die Bälle gespielt und so. Und er hat ihn quasi nachgeahmt, was echt eine süße, schöne Reaktion war. Und wenn du dann siehst, wie in Argentinien alle durchdrehen auf dem, ich meine, ist ja klar, ist schon Volksheld. Obwohl man interessanterweise sagen muss, dass auch er, guck mal, er hat in seiner Karriere in den ersten Jahren hat er bei Argentinos Juniors gespielt, dann hat er ein Jahr bei Boca gespielt, hat er da 40 Spiele, 28 Hütten und dann hat es ihn ja in die Welt gehauen, wo bei Barcelona und Neapel gespielt, Neapel die längste Zeit für insgesamt 7 Jahre mit fast 200 Spielen. Wusstest du, wo er nach seiner Station in Neapel Fußball gespielt hat?
Barcelona, ne?
Nee, da war er davor.
Ach, davor war er Barcelona?
Ja.
Nee, da weiß ich nicht, nee.
Wo ist er danach hingegangen? FC Sevilla.
Ah, oh, okay, krass.
Das habe ich nicht gewusst. Da habe ich auch total verdrängt. Da hat er noch 26 Spiele gemacht und am Ende ist er nochmal für 2 Jahre zu Boca gegangen, bevor die Karriere beendet hat. Mhm. Ohne Zweifel, glaube ich, also auf jeden Fall gehört zu den, sagen wir mal, 5 Größten aller Zeiten, so würdest du sagen.
Ja, safe.
War er der Größte?
Ich kann dir nicht sagen. Dafür sind die Fußballer, da ist der Fußball von damals zu verschieden mit dem Fußball von heute. Und ich tue mich eh immer schwer mit diesem einen Ultimatum, der Beste, das Beste und so. Ich glaube, wenn wir von Maradona reden, dann kannst du noch Messi und Cristiano Ronaldo reinnehmen, Pelé mit reinnehmen. Und für mich persönlich. Ja, für mich persönlich gehört da Franz Beckenbauer auch dazu, auch wenn er ein Defensivspieler war, aber der hat halt das Verteidigungsspiel damals komplett neu aufgestellt und revolutioniert. Vielleicht habe ich da auch zu sehr die deutsche Brille auf, aber für mich gehört er da rein. Lothar Matthäus nicht, aber auch knapp davor aus meiner Sicht. Also man darf nicht vergessen, das war ein absoluter Wahnsinnszocker. Die 5 und so, Punkt. Und wer dann da jetzt davon dann wirklich der Beste war, keine Ahnung, weiß ich nicht.
Warst du mal in Neapel?
Also Neymar spielt da auf jeden Fall nicht ansatzweise mit, möchte ich mal kurz
sagen. Ja, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Ja. Warst du mal in Neapel?
Nein.
Wenn du mal da hinkommst, wenn dich irgendwann das Leben da mal hintreibt, das ist sehr interessant, weil diese ganze Stadt ist ein einziger Wohlfahrtsort für Maradona-Fans. Es gibt überall so kleine Schreine in irgendwelchen Pizzerien, wo Schränke aufgebaut sind, wo 1000 Kleinigkeiten mit kleinen Fotos von Maradona aufgestellt sind. Das war schon damals immer ergreifend und ich glaube, das wird nach seinem Tod jetzt auch nicht weniger sein. Also, es ist krass, wie eine Stadt Fußball gelebt hat und auch einen Spieler aufgesaugt hat und die Bilder, also es gibt bei den Trauerfeierlichkeiten so auch diese kleinen Nebenkriegsschauplätze gerade, so dass diese Bestattungsinstitut-Leute da, dass da so ein paar Träger irgendwie Fotos mit ihm gemacht haben, die daraufhin eine Morddrohung gekriegt haben und jetzt das Land verlassen müssen. Der Leibarzt, dem wird fahrlässige Tötung vorgeworfen. Das wird noch ein Rattenschwanz, von dem wir noch ein bisschen länger was haben werden. So oder so ist es sehr schade, dass wir ihn nicht mehr bei uns haben. Einen haben wir noch ein bisschen länger bei uns, aber er spielt auch schon viele Jahre beim AC Mailand, bei dem Kollegen aus dem Norden Italiens. Und deswegen habe ich ihn zum Typen für mich der Woche gemacht. Das ist eigentlich relativ kurz abzuhandeln, aber ich finde die Information dahinter ganz interessant. Es geht um Donnarumma, den Torhüter vom AC Mailand, der mit 16 sein Debüt gegeben hat in der ersten Mannschaft. Und der ist ja da schon damals berühmt geworden, dadurch, dass er mit 16 Jahren größer und breiter war als der Türsteher. aber wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Und seitdem die Arme ja nicht kürzer geworden sind. Marktwert um die 60 Millionen und eigentlich auch schon seit Jahren heiß gehandelt bei allen Spitzenclubs Europas, weil er halt einfach das größte Torwarttalent der Zukunft ist. Und was sagt er? Übrigens auch von Raiola gemanagt, also auch Spielerberater Raiola. Natürlich bleibe ich in Mailand. Mein Manager verhandelt den Vertrag. Und deswegen habe ich das nur mitgenommen. Natürlich ist jetzt AC Mailand gerade in einer ganz guten Verfassung, weil sie Tabellenführer sind und da bauen sie auch ein bisschen was auf und so. Also das sieht insgesamt sportlich ganz gut aus. Trotzdem finde ich die Botschaft ziemlich interessant, weil AC Mailand jetzt nicht zu den Top 5 Adressen in Europa gehört. Du dann aber von an ausgehen kannst, dass die alle schon irgendwie angeklopft haben und ihn haben wollten. Ich finde das ein schönes Statement für einen 21-jährigen Spieler.
Ja, habe ich ehrlich gesagt wenig hinzuzufügen, ja.
Ja, genau. Mag ich auch sehr gerne. Ich muss mal ganz kurz überlegen, was wir eigentlich noch haben.
Wir müssen. Vereine, mein lieber Freund.
Ja, ich überlege, ob wir. Nee, okay, wir müssen. Ja, okay.
Ja, müssen wir.
Ich mach's kurz. Du machst
lang. Ja, dann mach du kurz, ich mach lang und mit Hinblick auf das Hähnchen mit Reis, was ja montagabends bei mir immer auf dem Tisch steht.
Müssen wir uns eben beeilen.
Ja, genau. Ja, von daher, mach du kurz, ich mach lang.
Ich mache ganz kurz, ich bin im Moment immer noch sehr zufrieden damit, was Werder Bremen da macht. Die haben jetzt am Wochenende gegen Wolfsburg gespielt, ein bisschen unglücklich verloren, dafür einen tollen Punkt in München geholt. Jetzt kommen noch Dortmund und Leipzig. So oder so zeigen jetzt diese letzten Wochen in diesem Jahr, aber auch, dass die Mannschaft A noch nicht so stabil ist, um jetzt wirklich irgendwie im oberen Tabellenhälfte mitzumachen, aber auch nicht so instabil, dass sie sich nicht weiter Abstand von den Abstiegsrängen erarbeiten können. Insofern bin ich insgesamt sehr zuversichtlich und zufrieden für das, was da ist. Ich würde aber gerne Abrechnungen erst in 2 Wochen treffen wir uns ja wieder und dann in 4 Wochen bei der letzten Folge des Jahres, da mache ich da mal Abrechnung. Bis dahin fühlt sich's im Moment einfach alles ganz gut an, was sie machen, für die Möglichkeiten, die sie haben. Das darf man nämlich an der Stelle mal nicht vergessen.
Nehmen wir zwischen den Feiertagen noch auf, ja?
Ja, irgendwo sind wir auf jeden Fall da noch dran, genau.
Okay. Gut zu wissen.
Hast schon keinen Bock, ne? Ich glaube, 28. Nee,
Ja, 28. passt ja auch. Auf 24, ja. 25, 26 wird schwer werden. Weiß ich, ich gucke ja noch, ob ich nicht doch noch spontan irgendwie nach Hawaii fliegen kann für ein paar Tage. Aber
Hawaii.
Nichts werden.
Hawaii. Wird eng, glaube ich. Vielleicht eher Hawaii, der Imbiss bei dir da in.
Nee, der Friseur tatsächlich. Ist kein Scheiß. Direkt, wenn du bei mir, das ist so ekelhaft, das ist so wack, Alter. Wenn du bei mir rausgehst, da, wo du mich damals eingesammelt, nee, hast du mich da? Nee, ich verwechsel dich mit jemand anders. Naja, auf jeden Fall direkt bei mir um die Ecke ist eine Bushaltestelle, da gibt's einen Dönerladen, das ist so ein Rothauser Kebabhaus, das ist auch ganz normal und schmeckt auch gut und ist auch alles gut. Daneben war mal eine Sonnenbank, die ist jetzt mittlerweile dicht und daneben ist ein Friseursalon und der heißt tatsächlich Hawaii. Also Haarwaii.
Ey, sehr gut.
Das ist so scheiße, ne?
Wollte ich gerade sagen. Gehört
das ist so unfassbar scheiße.
Ich glaube, es gibt keinen Einzelhandel oder kein Gewerbe, wo es schlimmere, ich glaube, ich habe ihn. Den gibt es übrigens auch in Potsdam, so ein Friseursalon.
Hawaii?
Schlimmere Namensspiele gibt als mit dem Begriff Hawaii. Alter Schwede, ich bin gerade Hawaii in Potsdam und die Leute, das gehört verboten. Ich guck mal, Hawaii Gelsenkirchen. Ich such mal nebenbei raus, wie der Laden aussieht und du erzähl mir, also weil du wieder ablenken willst. Ey, lass uns mal drüber reden. Butter bei die Fische. Ist vorbei, oder?
Was ist vorbei?
Ja, mit Schalke dieses Jahr.
Ja, gut. Also noch sind noch ein paar Spiele, wo du dann eventuell doch noch ein paar Punkte holen kannst. Aber ja, die Luft wird immer enger, ne? Also ich sag dir auch ganz ehrlich, ich war überrascht in der ersten Halbzeit, in der ersten Viertelstunde, ersten 20, ersten 25, ersten 30 Minuten. Überrascht, wie, ich würde schon fast sagen, sicher und selbstbewusst und dann eigentlich auch bis zum 1-0 fehlerfrei Schalke Fußball auf einmal gespielt hat, ja. Also ich muss sehr positiv Marc Uth erwähnen, ist vorweggegangen, hat gemacht, getan und also ich glaube, das war schon von ihm persönlich eine Performance nah am Limit. So, also der hat halt auf seine Worte vom Wochenende davor, wo er gesagt hat, wir spielen alle so einen Scheißdreck, durchaus Taten folgen lassen. Die Kombi Mascarell und Serdar, die gibt Sicherheit, das wissen wir auch beide, obwohl Serdar, glaube ich, jetzt nach der längeren Verletzung immer noch nicht so ganz bei 100% ist. Benito Raman, habe ich von Beginn der Saison gesagt, sollte spielen, weil das ist ein kleiner Teufel, kleiner Wichser. Haut dann ja auch ein Tor rein. Also da fängst du dir dann nach dem ersten individuellen Fehler nach 14, 15 Minuten wieder das 1-0 und das ist auch die erste richtige Torchance von Gladbach. Bumm, wo ich dann erwarte, ja, dann hängen jetzt die Köpfe wieder. Nee, gar nicht. Also geht direkt weiter nach vorne. Wir hatten, ich glaube, sogar mehr Ballbesitz in der ersten Halbzeit und das ist ja in Gladbach jetzt, auch wenn du nicht gerade im Abstiegskampf steckst, nicht selbstverständlich. Spielt dann auf einmal, setzt sie so unter Druck, dass sie anfangen, Fehlpässe zu spielen. Und das 1-1 war dann tatsächlich sogar, also mit Lupfer und weil Raman nimmt den dann Volley und knallt in den Winkel und konnte ich kurz meinen Augen nicht trauen. Das sah in der ersten Halbzeit, also viel mehr kannst du dann eigentlich von der Mannschaft in der aktuellen Situation aus meiner Sicht schon gar nicht mehr erwarten, aber du verlierst am Ende trotzdem 4-1. Weil du machst noch drei individuelle Fehler und fängst dir noch drei Tore und also, dass du dann nicht noch selber auch noch drei in Gladbach schießt, damit du dann einen Punkt holst, das sollte jedem bewusst sein, so unabhängig auch wieder von der Tabellensituation. Also da fällst du dann schon irgendwann in eine Ratlosigkeit. So, dann fängst du dir kurz vor der Halbzeit das 2-1, wie gesagt, wieder individueller Fehler und auch, also muss man dann auch mal sagen, eiskalt zu Ende gespielt. Also alle vier Tore, die Gladbach da gemacht hat, das ist, kälter kannst du kaum sein. So, und dann nach dem 2-1, gut, dann sind nicht die Köpfe runtergegangen, die Schultern hängen, aber dann hast du gemerkt, okay, jetzt ist der Zahn dann tatsächlich so ein bisschen gezogen. Dann haben sie die ersten Minuten in der zweiten Halbzeit nochmal ein bisschen Gas gegeben, bis dann der dritte individuelle Fehler zum 3-1 führt. Und ja, also spätestens dann wusste, dass sie in dem Spiel nichts mehr holen wird. Dann, guck mal, dann, ich bin ja am Ende, die sind ja auch nur Menschen wie wir, dann kann ich sogar verstehen, dass du dir irgendwann denkst, was müssen wir denn machen, um endlich mal ein Spiel zu gewinnen und dass dann vielleicht so nochmal die letzte Motivation hinten rausfällt. Ich meine, ja klar, sollte das nicht sein als Profi in so einer existenzbedrohenden Situation des Vereins, aber das ist am Ende dann auch menschlich, wenn das passiert und ja, also viel haben wir nicht mehr. Viel haben wir nicht mehr auf der Pfanne. Das kannst du jetzt, also das Einzige, was du daraus ziehen kannst, ist den Jungs zu sagen, ey, bitte, 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 lasst euch nicht unterkriegen, die Leistung, die ihr da in der ersten Halbzeit in Gladbach gezeigt habt, die zeige ich dir jetzt am nächsten Wochenende nochmal gegen Leverkusen und dann kann es wieder passieren, dass du gut spielst und 4-1 verlierst. Das kann passieren, so wenn wir die Fehler nicht abstellen. Und danach kommt dann, weiß ich gar nicht, wer kommt dann? Nee, in Stuttgart nicht. Meins auch nicht, meins haben wir schon. Naja, dann kommt halt kein ausnahmsweise mal kein Gegner da aus den oberen Tabellenregionen und bring diese Leistung Woche für Woche für Woche, dann wirst du irgendwann mal den Schritt machen und ein Spiel gewinnen. Aber viel mehr kannst du auch nicht rausziehen, sag ich dir ganz ehrlich.
Ja,
also
ich
viel mehr ist da nicht mehr zu machen.
Ja, ich habe mir das angeguckt. Jetzt gegen Leverkusen, da wird's dann nochmal hart, da hast du vollkommen recht. Und dann kommen halt innerhalb von 6 Tagen Augsburg, Freiburg und Bielefeld. Und entweder du holst 6 bis 9 Punkte oder...
Ja. Oder sieht schlecht aus, ja.
Oder sieht scheiße aus, weil du dann auch noch gegen die direkte Konkurrenz nicht gepunktet hast. Gerade das letzte Spiel am 19. gegen Bielefeld wird da sehr, sehr entscheidend. Mhm. Danach Pokal gegen Ulm, dann hast du eine Woche zum Heulen und dann geht's weiter mit Hertha Hoffenheim, Frankfurt, Köln.
Ja, das dann aber auch schon wieder nächstes Jahr. Also solltest du jetzt mal hingehen und, was weiß ich, aus den 3 Spielen, sagen wir mal, 7 Punkte holen und auch noch im Pokal weiterkommen, dann bist du ja schon in einem Aufwärtstrend, aber dann gehst du erstmal in eine Pause.
Ja, aber also, selbst dann seid ihr im Lauf, aber das ist so realistisch. Oh,
ich weiß nicht, Nico. Ich kenne meinen Schalke zu gut.
Das werden keine 7 Punkte, das kann ich jetzt schon sagen. Augsburg ist viel zu abgebrüht, Freiburg auch. Und Bielefeld wird alles machen, nur nicht Fußball spielen wollen. Das wird ein hartes Stück Brot, was ihr dann noch vor euch habt. Ich bin auch gespannt. Auch da werde ich so in 2 Wochen
kann man mal wieder gucken. Warte mal, den würde ich so definitiv nicht sagen. Das wären keine 7 Punkte. Also nochmal, mit der Leistung aus der ersten Halbzeit auf 2 Halbzeiten ausgerollt gegen solche Gegner wie Augsburg, Bielefeld und Freiburg, da kannst du Spiele gewinnen. Punkt. Da kannst du Spiele gewinnen. Dafür musst du diese Leistung erst bringen. So. Und das ist ja offensichtlich keine Sache der Beine, sondern eine Sache des Kopfes. Und der ist ja auch schwerer zu beeinflussen als das Bein. Deswegen ist das durchaus möglich, dass du auch da, kann auch sein, dass du bis Ende des Jahres kein Sieg mehr holst. Und scheiß Tasmania Berlin, was meinen die überhaupt? Wo kommen die überhaupt auf einmal her, dass die sich in der Öffentlichkeit stellen und sagen, wir würden unseren Rekord aber bitte behalten, da sind wir stolz drauf. Keiner will euren Rekord haben. Wer seid ihr überhaupt? Wo kommt ihr her? Was ist mit euch? Wer hat euch eigentlich schon eine Kamera geholt? Gott, ey, schlimmer als dieser Lauterbach-Typ.
Aber so einen Rekord hat, dann will man den auch behalten.
Ja, sollen sie doch. Will doch keiner haben. Warum muss denn dafür jetzt ein Interview geben oder eine
Pressemitteilung rausgeben? Er tut doch alles
wir wollen gerne unseren Rekord behalten. Ja, schieb ihn dir im Arsch, du Lelek. Was kommst jetzt in der Presse aus seinem Loch rausgekrochen?
Ja, ist ja gut jetzt. Es ist übrigens ganz interessant, dass ich bin hier gerade auf kicker.de, guck noch ein paar Sachen an, gesehen habe, dass nur 70% der Leute der Meinung sind, dass Schalke absteigt, aufgrund der Situation gerade. Ich hatte schon mit mehr
gerechnet. Nur 70%?
Ja.
Nur 70%?
Ja.
Du bist so ein unverschämter Bengel mit deinem Zahnstocher. Wenn ich jetzt in Hamburg wäre, ne, dann wirst du ja einmal quer durch deinen Methusalem-Bart ziehen, du. Du Schmierlapp, du.
Weißt du so?
Nur 70% sind der Meinung, dass Schalke absteigt. Ich glaube, damit beenden wir die Runde dann jetzt für heute mal, oder?
Du verstehst das vollkommen falsch.
Nein, ich verstehe das vollkommen richtig.
Nee, ich will damit ja nur sagen, dass mit anderen Worten es nicht so schlimm ist, wie es sich für Schalke anfühlt, weil nämlich über die externe Sicht da immer noch nicht unwesentlich dafür sorgt, um einzuschätzen, wie es dem Verein wirklich geht. Und die ist natürlich prekär, aber trotzdem.
Also warte mal,
nur 70%, 30% glauben noch daran, dass Schalke es schaffen kann.
Ja, ist ja nicht viel.
Bei Bremen waren es weniger letztes Jahr zwischendurch.
Jetzt zu Recht.
Ja. Netter Versuch, mich kannst du nicht.
Die Prozentzahl wird ja auch wöchentlich weniger, wenn du keine Spiele gewinnst, das ist ja ganz normal.
Ja, so. Normal.
Aber mit all so einem Quatsch kannst du dich ja jetzt nicht beschäftigen. Also nochmal, ich kann mich da nur wiederholen. Nee,
habe ich
immer
nur gelesen. Während ich kurz gelesen habe, dass Pacienza immer noch erzählt, dass er stolzer Schalker ist und dass er glücklich darauf ist und Liebesbotschaften schickt und hofft, dass er irgendwann wieder zurückkommt. Aber das wird ja noch ein bisschen dauern.
Ja. Das ist halt der nächste, ne? Also ich weiß gar nicht, in der letzten Woche haben wir ja gar keine Folge gedreht. Da sagst du dem Ibisevic, der soll das Weite suchen oder trennt sich mit dem im Einvernehmen oder was auch immer und keine 24 Stunden später knallt dir der andere Stürmer verletzungsbedingt weg und dann stehst du wieder da. Also
ja,
das ist halt, da kommt halt einfach so viel zusammen und ey, es nützt nichts außer weitermachen, kämpfen, alles geben. Versuchen, irgendwie diese dummen individuellen Fehler abzustellen. Ja, und dann erstmal ein Spiel gewinnen. So, gewinn mal ein Spiel. Hm. Und dann, mashallah, mach nochmal, gewinn noch ein Spiel. Mach
Köln hat auf jeden Fall gezeigt,
die gewinnen auch noch dann in Dortmund oder gegen Dortmund
zu Hause.
Die gewinnen auch noch in Dortmund. Ich dachte, ich gucke nicht richtig. Hast du gesehen, Haaland in der Nachspielzeit, was der für ein Ding nicht reinmacht aus 2 Metern? Gott im Himmel, ey, was noch, weißt du, da sitzt du davor. Ich meine, muss jetzt gerade eh nicht auf andere gucken, so, ich weiß, du bist da immer schon, du rechnest schon bis zum Ende der Saison hoch, wer wo irgendwelche Punkte holt, das mache ich nicht. Ich gucke auf, was mir machen, aber der Fernseher lief halt trotzdem und dann siehst du da wieder aus 2 Metern den Ball vorbei, stümpert, also, da denkst du dir doch, das geht doch mit dem Teufel zu. Aber, was soll ich dir sagen, so doof das auch klingt nach einer 4-1-Klatsche, aber die erste Halbzeit hat mir irgendwie so ein bisschen neue Hoffnung gegeben.
Muss auch so sein.
Du musst dich ja an irgendwas hochziehen, sonst kannst du den Betrieb einstellen. Ne?
Ich habe noch ein paar andere positive Nachrichten für dich. Der Hawaii-Friseur, Inhaber Ali Shamo, in der Stehler Straße 69, hat durchweg positive Rezensionen bei
Google bekommen. Ja, der ist auch gut.
Bester Friseur, den ich kenne. Super, man kommt schnell dran, Preise passen auch. Beste Friseur Gelsenkirchen. Ich schwöre, machen aus deiner Haare Kunstwerk. Top-Friseur. Haare schneiden ist nicht nur ein Job, sondern eine Kunst. Bester Friseur, den es gibt. Seitdem ich das erste Mal dort gehe, ich zu keinem anderen mehr hin. Ein guter Friseur habe ich mit meinen 17 Jahren nicht erlebt. Sehr nette Leute.
Habe ich mit meinen 17 Jahren nicht erlebt, als hättest du schon die Welt gesehen, eine kleine Pisser.
Genau. Und Maschallah und 5 Sterne. Also, du hast hier auf jeden Fall einen guten Friseurtermin. Wenn ihr irgendwann Gelsenkirchen seid, geht nicht zu meinem Mann Alper, geht zu seinem Mann Ali, Haarfriseur, Hawaii-Friseur, da gibt's gute Haare.
Ja. Ja. Alpha macht auch mittlerweile andere Geschäfte. Da ist anders unterwegs jetzt.
Ja, scheiße. Hat keinen Laden mehr, sagst du.
Nee, also nicht so ein. Der macht Geschäfte, aber jetzt hat keinen Store mehr, wo du irgendwie reingehen kannst oder so.
Komm, dann.
Das ist eine ganz andere Branche.
Aber dann gehen wir zu einem. Sonst war mein Fundstück der Woche, der jetzt wahrscheinlich genug Geld und Zeit hat, um auch sonst einen Laden aufzumachen irgendwo. Aber was macht er wahrscheinlich auf der anderen Seite? Kevin Großkreuz hat sich mit KFC Uerdingen darauf geeinigt, seinen Vertrag aufzulösen.
Das
Absurde ist, er hat so einen Vertrag unterschrieben, sollte ursprünglich für Sommer 2021 gehen, hatte dann irgendwie noch keine Gehälter gekriegt oder reduziert, Mai bis September und wollte eine Abfindung haben zum 31. Dezember, weil das Arbeitsverhältnis gekündigt werden sollte, weil weg und so, ne, hatte keinen Bock mehr drauf. Und jetzt, was glaubst du, was für eine Summe kriegt Kevin Großkreuz, gut, er ist Weltmeister, bei einem Drittligisten. Halt
sofort die Schnauze, der ist Waldmeister, ist der Hausmeister, ist er.
Als Summe für den Vergleich für einen Vertrag, der im Sommer 21 ausläuft. Was glaubst du, von welcher Summe reden wir?
Wenn du das schon so sagst, will ich das gar nicht wissen, ey. Also auf jeden Fall überbezahlt.
Er kriegt jetzt bummelig für das letzte halbe Jahr Abfindung 400.000 Euro. 443.000 Euro. Und da frage ich mich doch echt, wenn ich Kevin Großkreuz bin, der muss doch selber wissen, dass er nicht der größte Fußballer ist und dass er auch eher Weltmeister aus Zufall geworden ist, weil er davor eine gute Saison gespielt hat oder zwei und dass er da wahrscheinlich auch eine Menge Jürgen Klopp zu verdanken hat. Der lacht sich doch einen Ast, oder?
Ja, nochmal, sein Leben lang besteht sich aus. Ne? Überleg mal, der wäre nie Fußballprofi geworden. Was wäre der denn heute?
Ja,
was wird er denn für einen Job nachgehen? Oder was macht er denn jetzt? Ich meine, ja gut, jetzt ist er rich, jetzt kann er machen, was er will, ne? Aber
jetzt könnte er einen Laden aufmachen, irgendwo in Erkenschwick oder so.
Ja. Oder weiter in Hotellobbys pissen und Döner durch die Gegend schmeißen und so. Dann kann er sich die Strafe, die Zechen kann er zahlen, sagen wir so.
Sagen wir mal, aber andersrum, das sind ja noch die Typen, die wir haben wollen. Das ist übrigens ganz schön. Ich freue mich darüber.
Nee, den will ich nicht haben.
Ja, ich weiß, falsche Farben und so. Aber ganz interessant wird noch, ob es dann wirklich gezahlt wird. Ich glaube, es war am Ende mit dem Präsidenten, diesem Mikhail Ponomarev, diesem Mäzen, der da ja quasi aus dem KFC Uerdingen ja auch die Nummer 1 Kraft im Westen machen wollte, dass der quasi grünes Licht für diese Auszahlung gegeben hat. Man muss auf der anderen Seite natürlich auch wissen, dass aufgrund von ausstehenden Zahlungen, trotz gerichtlicher Aufforderung, dem KFC Uerdingen auch immer noch die Kontopfändung droht und die Insolvenz. Weil das nicht der einzige Spieler ist, der geklagt hat. Also der große Aufschwung des KFC Uerdingen, ehemals Bayer Uerdingen, erscheint ein abruptes Ende zu nehmen.
Ja.
Gut. Schon tragisch. Würde bedeuten, also wenn die Insolvenz gehen, müssen sie unten anfangen. Ich denke den Gedanken jetzt nicht weiter. Sonst beendest du den Call sofort.
Ich beende ihn jetzt so oder so. Weil ein Hähnchen mit Reis auf dem Tisch steht.
Gib Hähnchen mit Reis. Pillow, war mir eine Freude. Wir sprechen uns in 2 Wochen wieder und dann mal gucken, wie es bei den Vereinen aussieht.
Ja, schauen wir mal.
Bis dahin, macht's gut. Das war Wichtiges auf dem Platz. Denn denk dran, Wichtiges auf dem Platz.
Wichtiges auf dem Platz, weil denk dran, Wichtiges auf dem Platz. Gut, leg dich wieder hin, Langen. Wir hören uns. Ciao, ciao.
Macht's gut. Ciao.